Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich grüße euch mit dem alten Ostergruß der Kirche. Der Herr ist auferstanden. Diese Botschaft hat die Wirklichkeit total verändert. Und gleichzeitig fordert sie heraus, zu überlegen, was ist denn anders geworden. Der Tod ist ja nach wie vor da. Gestern hatten wir eine Beerdigung von unserer Schwester hier. Wie können denn Christen bekennen, der Tod ist überwunden und der Tod übt seine Macht nach wie vor aus? Deshalb reicht es nicht, mit einfachen Formeln sich abzuspeisen, sondern dieses Geschehen anzugucken und zu versuchen, es zu verstehen, was da überhaupt passiert ist. Deshalb ein sehr anspruchsvolles Thema, das mir gestellt worden ist, überwunden, wie im Reich Gottes der Tod getötet wird. Drei Fragen werden hier gestellt, die uns alle angehen. Die erste Frage ist die Frage nach dem Tod und die betrifft tatsächlich jeden Menschen, ausnahmslos jeden. Gläubige, Ungläubige, Muslime, Juden, Christen, Buddhisten, Atheisten, junge Menschen, alte Menschen, alle betrifft dieses Thema Tod. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern wir alle werden sterben müssen. Es geht um dieses Thema, wie können wir angesichts des Todes überhaupt fröhlich leben? Das ist kein theoretisches Thema. Das ist ein sehr praktisches, ein sehr existenzielles Thema. Man kann an so einem wunderschönen Morgen gut darüber reden. Aber wenn man persönlich betroffen wird, wenn einer unserer Liebsten sterben muss oder es gar selbst an unser eigenes Sterben geht, dann ist das was völlig anderes. Und da habe ich erlebt, dass Menschen, die sehr, sehr vollmundig vom Leben gesprochen haben, ganz schön ins Zaudern und ins Zagen kam, als es ans Sterben ging. Und andere sind in großem Frieden heimgegangen. Warum ist der Tod so schrecklich? Warum wollen wir nicht über den Tod sprechen? Warum ist heute auch nicht Totensonntag, sondern Ostersonntag? Und warum spreche ich trotzdem über den Tod? Weil wir sonst Ostern überhaupt nicht verstehen. Es hat auch keinen Sinn, den Tod zu verdrängen. Das tun wir. Der Tod ist irgendwie ausgelagert. Der Tod wird ästhetisiert. Wir haben ein wunderbares Trauerhaus hier. Ich weiß noch, früher, als Familienangehörige starben, dann kriegten das Kinder mit. Sie haben die Leiche gesehen, berührt und Abschied genommen. Das mutet man heute kaum mehr jemandem zu. Oder wieder, weil der Tod zum Leben gehört. Kinder sterben an Krebs. Menschen werden zu früh aus dem Leben gerissen. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern verliert ihren Vater. Eine Mutter scheidet, weil alles dunkel ist, viel zu früh aus dem Leben und hinterlässt Schmerz, Trauer und Ratlosigkeit. Eine Familie verunglückt tödlich. Was soll das? Angesichts des Todes wird das Leben so sinnlos. Angesichts des Todes platzen auch alle Sprüche wie Seifenblasen. Es ist eine derartig definitive Macht, der keiner entrinnen kann. Und es ist so widersprüchlich. Auf der einen Seite haben wir Rettungsdienste. Da kämpfen Menschen um das Leben von anderen. Sie setzen alles dran, das ist beeindruckend. Und auf der anderen Seite kämpfen Menschen für ein selbstbestimmtes Sterben. Gibt es ein Recht auf Euthanasie? Oder Wie ich gestern las, zwei 15- und 16-jährige Mädels, Sabina Selimovic und Samra Kesinovic aus Wien. Vor ein paar Tagen sind sie nach Syrien aufgebrochen, in den Dschihad. Nachdem sie in Wien die Altum Alem-Moschee besucht hatten, wo einer der radikalsten Salafisten zur Zeit, der Hassprediger Ebu Tayma, sie beeinflusst hat. Und bevor sie weg sind und alle Accounts gelöscht haben, haben sie gepostet auf Facebook: Wir fürchten nicht den Tod. Der Tod ist unser Ziel. Das ist Brainwash. Das ist Gehirnwäsche. Das ist schrecklich. Die Familien flehen die Öffentlichkeit an. Helft mit, unsere Kinder, unsere Mädels zu retten. Der Tod ist nicht das Ziel des Lebens. Das Leben ist das Ziel. Die Ewigkeit ist das Ziel, die nicht vom Tod, von der Krankheit, vom Leid, vom Schmerz angenichtet ist. Das ist das Ziel. Ist das ein Hirngespinst? Ist das Opium fürs Volk? Werden deshalb die Pfaffen ausgebildet, denen man heute nicht mehr glaubt, um solche frommen Sprüche zu machen? Oder ist das eine Perspektive? Was ist das Ziel unseres Lebens? Jeder muss sich dieser Frage stellen. Und es hat keinen Sinn, angesichts des Todes die Frage zu verdrängen. Natürlich gibt es Teilziele. Das Kind muss groß werden, es muss was Richtiges lernen, einen guten Beruf, eine gute Partie. Alles okay, alles wichtig. Aber das Leben ist vom Tod umgeben. Und die Altvorderen, die haben das auch besungen in den Liedern. Sie sind mir oft zu traurig, zu schwermütig. Und doch, wenn es ans Sterben geht, geht kein Weg dran vorbei. Was ist der Tod? Die Bibel spricht sehr oft vom Tod, schon direkt auf den ersten Seiten. Unser Text, Veit hat ihn eben gelesen, sagt, wie der Tod durch einen Menschen in die Welt gekommen ist. Wer war dieser Übeltäter, durch den der Tod in die Welt gekommen ist? Was ist das denn? Durch einen Menschen ist der Tod in die Welt gekommen. Wir müssen zurück an den Anfang. Gott ist das Leben, der Ursprung des Lebens, der Liebhaber des Lebens. Jedes Kind, das neu geboren wird, zeigt, Gott hat Lust am Leben. Gott will leben. Gott ist Leben. Der Tod passt nicht zum Leben. Der Tod ist die große Störung. Der Tod ist der große Widerspruch zum Leben. Und doch ist er da. Was ist das? Wo kommt er her? Gott sagt dem Menschen, nachdem er das alles so wunderbar gemacht hat, den Garten Eden, das Paradies: Das habe ich alles für euch gemacht. Ihr könnt das genießen. Ihr dürft und ihr sollt von allen Bäumen essen. Das erste Gebot ist, du darfst. Gott möchte, dass wir leben, dass wir uns freuen am Leben. Ja, Christen sind keine Miesepeter. Christen sind nicht Menschen, die das Leben mies machen, sondern die das Leben lieben. Weil es kommt von Gott. Ihr dürft von allem essen, ihr dürft alles genießen. Es gibt ein Tabu, eine Grenze. Von einem Baum, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, dürft ihr nicht essen. Wenn ihr davon esst, müsst ihr unbedingt sterben. Hier wird zum ersten Mal in Genesis 2 vom Sterben gesprochen. Es ist eine Warnung: Übertritt die Grenze nicht, sonst wirst du sterben. Vorsicht, High Voltage, pack da nicht dran. Gott ist Gott und wir können nicht meinen, wir spielen Gott. Und wir können uns alles erlauben, was wir uns erlauben wollen. Und das Verrückte, das Schlimme, das Unmögliche ist passiert. Genauso kam es. Die Schlange verführte die Menschen mit ihrer List und sie säte Misstrauen. Sollte Gott wirklich gesagt haben: Gott will euch doch was vorenthalten. Und da beginnt der Tod. Der Tod beginnt durch das Misstrauen an Gott. Der Tod beginnt mit dem Ungehorsam, mit der Auflehnung gegen Gott. als Eva diesen Baum sich anguckte, diese verbotene Frucht, und ihre Attraktivität sah, konnte sie nicht widerstehen und sie nahm und sie gab. Und das war der Sündenfall des Menschen, der Fall in die Trennung vom Leben, der Fall in den Tod. Ihre Unschuld haben sie verloren, die ungetrübte Beziehung zu Gott haben sie verloren. Sie konnten Gott nicht mehr in die Augen gucken, sie haben sich versteckt, sie konnten Gottes Gegenwart nicht mehr ertragen, an der sie sich früher gefreut haben. Das ist ein ziemliches Indiz. Können wir die Gegenwart Gottes ertragen? Suchen wir sie, die Gegenwart eines geliebten Menschen. Wenn alles klar ist, suchen wir sie, dann wollen wir in seiner Nähe sein. Jetzt ist was passiert, es ist was gestorben. Die Unschuld ist gestorben, das Vertrauen ist gestorben, die Liebe ist gestorben. Und sie sterben einen doppelten Tod. Den geistlichen Tod und dann später den physischen, biologischen Tod. Und wenn die Bibel vom Tod spricht, meint sie immer diese beiden Dimensionen. Das Geistliche, der geistliche Tod, wir sind tot für Gott von Natur aus, wir sind gar nicht empfänglich für sein Leben, eine Leiche ist nicht empfänglich, die kannst du anreden, die kannst du anschreien, sie reagiert nicht, Gott redet und die Menschen reagieren nicht, sie hören nicht, sie sind tot, sagt die Bibel in Epheser 2. In der Parallelstelle in Römer 5 sagt Paulus, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, der Tod ist gekommen durch die Sünde, durch die Trennung, durch die Auflehnung von Gott, zu Gott. Die Sünde ist nicht einfach das Böse. Das Böse, das geben alle Menschen zu, das passt irgendwie nicht in diese Welt, es ist da, es ist schrecklich. Man muss nicht Christ sein, um an das Böse zu glauben. Es ist ja da, es ist ja schrecklich da. Sünde meint, die Beziehung zu Gott ist gestört. Und das ist der Tod. Also, der Tod hat mit der Sünde zu tun. Vielleicht ist er auch deshalb so unangenehm. Kürzlich wurde eine empirische Untersuchung veröffentlicht, vor ein paar Tagen, was Menschen kurz vor dem Tod bereuen. Eine Krankenschwester in Australien hat das durchgeführt, an Hunderten von Kranken und Sterbenden. Und interessant, sie bereuen nicht zu wenig oder zu viel Sex oder Bungee-Jumping oder irgendwas. Sie bereuen, dass sie nicht mehr geliebt haben, nicht mehr Zeit gehabt haben. Sie bereuen die Dinge, die sie nicht mehr rückgängig machen konnten, die sie getrennt haben vom Leben, das sie sich ersehnt haben. Das ist die Sünde. Sünde ist nicht in erster Linie was Moralisches. Sünde hat was mit dem Tod zu tun, der Beziehungen zerstört, der unser eigenes Leben kaputt macht, der uns Gott verdrängen lässt und der uns selbstbewusst und in der Illusion Glauben machen lässt, wir kriegen das alles hin. Nein, wir kriegen es nicht hin. Spätestens, wenn wir krank werden, spätestens, wenn wir sterben, merken wir, wir sind ganz arme, todesverfallene, auf Leben, auf Gnade angewiesene Menschen. Also der Tod ist der Sünde Sold. Deshalb muss, um auf dieses Thema einzugehen, wie wird der Tod getötet, von Sünde gesprochen werden, weil die Sünde der Ursprung des Todes ist. Es kann nicht einfach einer so den Tod töten. Siegfried hat den Drachen getötet. Es gibt überall, in allen Mythologien und Religionen dieses Motiv, diesen Archetyp, den Tod zu töten. Aber er lässt sich nicht einfach töten. Die ganze ägyptische Kultur ist eine Kultur, die darauf aus ist, wie können wir das ewige Leben kriegen. Es ist beeindruckend. Aber wir können es nicht. Deutlich wird auch, der Tod ist eine kosmische Macht. Die kann man nicht einfach so überwinden. Auch die Wissenschaftler nicht. Keiner kann ihr entrinnen. Man kann sich auch nicht freikaufen. Man kann auch nicht durch fromme, gute Taten und Werke dem Tod entkommen. Man kann nur dem Tod entkommen, wenn man zu dem flieht, der den Tod getötet hat. Und das ist die Osterbotschaft. Und jetzt wird das erst deutlich, diese unglaubliche Sprengkraft dieser Botschaft. Christus hat den Tod überwunden. Das Reich Gottes ist gekommen. Die Botschaft des Evangeliums fasst Paulus hier in unserem Kapitel 15 des 1. Korintherbriefs ganz knapp zusammen. Er sagt, so habe ich es gehört, so gebe ich es euch weiter und so wird es seit 2000 Jahren verkündigt auf der ganzen Welt. Christus ist für unsere Sünden gestorben, nach den Schriften, und begraben und auferweckt worden am dritten Tag nach den Schriften, und er ist erschienen. Petrus, den 12 Aposteln, 500 Leuten auf einmal, von denen noch viele leben, ihr könnt die fragen. Auferstanden. Was steckt hinter dieser schlichten Botschaft? Jesus ist auferstanden. Es gab schon vorher Auferstehungen. Bevor Jesus auferstanden ist, kennt ihr ein Beispiel, wo Menschen vom Tod auferstanden sind? Bevor Jesus auferstanden ist? Ich habe jetzt kein Osterei als Anreiz. Also ganz straight, ganz ehrlich, Leute, ich könnte euch hinterher noch eins geben, ja, aber ich habe jetzt keins. Aber ihr macht das nicht wegen Ostereiern, ihr seid ja nicht käuflich. Also gibt es Beispiele, dass Menschen aus dem Tod auferstanden sind, auch vor Jesus? Lazarus, sein Freund, gut. Der Jüngling, der junge Mann zu Nain, der einzige Sohn einer Witwe, die in großem Schmerz ihr Kind beerdigt, und Jesus trifft diesen Leichenzug und erweckt diesen Jungen zum Leben. Die 12-jährige Tochter von Jairus, ein 12-jähriges Mädchen, die hat Jesus auferweckt. Im Alten Testament auch schon, der Sohn der Witwe. Was ist der Unterschied dieser Totenauferweckung zur Auferweckung Jesu? Und warum ist das wichtig, den Unterschied zu kennen? Die sind alle wieder gestorben. Selbst wenn ich eine neue Niere, ein neues Herz kriege durch Organtransplantation und ich habe das Leben bekommen, dann habe ich es nur für eine kurze Zeit bekommen. Ich muss sterben, auch mit dem neuen Herzen. Deshalb muss es etwas geben, was mehr ist als ein neues Organ. Ich brauche ein neues Leben. Und wie kriege ich das? Und damit bin ich bei dem zweiten Stichwort Reich Gottes. Wie im Reich Gottes der Tod getötet wird. Reich Gottes, einige Predigten über dieses Thema heißt, Gott ist Herr. Er hat die Macht. So, und diese Botschaft steht gegen die andere Botschaft, wir haben die Macht. Große Politiker, Cäsaren, die Macht des Bösen, die Macht des Leides, die Macht der Ungerechtigkeit, der Lüge, das sind Mächte in dieser Welt, die scheinen dieser Macht völlig entgegenzustehen. Wer hat die Macht? Jesus sagt, er hatte nur ein Thema, das ist das Thema vom Reich Gottes. Markus 1 heißt es ist soweit, jetzt wird Gott seine Herrschaft, seine Macht aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Darum geht's. Jetzt, es ist soweit. Gott hat seine Macht, seine Herrschaft aufgerichtet. Wie hat er das getan? Als Jesus auftrat, als erwachsener Mann mit 30 Jahren und anfing zu predigen, hat er nicht nur Worte gemacht. Er war voller Empathie und Mitgefühl. Er hat Menschen gesehen, die gelitten haben, die traurig waren, die sich geschämt haben, die sich ihrer Schuld, ihres Versagens bewusst waren, die unter dieser Macht des Bösen gelitten haben. Und er hat diese Macht überwunden durch Liebe. Er hat Menschen gesund gemacht, er hat sie geheilt, er hat sie sogar vom Tod erweckt. Es gibt diese Mächte in dieser Welt, die unser Leben kaputt machen. Die Bibel spricht deutlich von der Macht der Gier, Geiz, Hass. Das kann ja wie eine Macht sein, Gedanken. Dunkle Gedanken, die uns beherrschen, die Menschen in den Wahnsinn treiben, die Macht der Unversöhnlichkeit, der Untreue, Geld, Sex und Macht, das sind die Mächte dieser Welt, die zerstören das Leben, die prägen diese Welt. Und Gott setzt diesen Mächten seine Macht der Liebe, des Lebens entgegen. Er wollte nicht zusehen, wie die Menschen sich selbst zerstören. Das ist eigentlich der Kern der Botschaft des Evangeliums. Deshalb ist Gott selbst gekommen in Jesus. Und wie hat er diese Mächte überwunden? Das ist ja die Botschaft des Evangeliums, dass Christus die Mächte der Bosheit, die Mächte dieser Welt, der Sünde und des Todes, der Hölle und des Teufels überwunden hat. Wie wird im Reich Gottes der Tod getötet? Mein dritter Punkt. Es ist erstaunlich, dass Jesus erstmal ganz viel Zustimmung kriegte, als er predigte. Die Leute haben gesagt, ey, den müsst ihr hören, der predigt völlig anders. Es war nicht erstaunlich, dass viele, als sie ein Wunder erlebt haben, gesagt, hey, der macht Kranke gesund. Beeindruckende Geschichten. Jesus war der Star, Jesus hatte einen unglaublichen Zulauf. Er tut Wunder, er hat mich frei gemacht. Und dann die Wende. Und das ist erstaunlich, dass jetzt viele Menschen plötzlich sich mitreißen lassen. Und wir haben das ja am Karfreitag nicht über die Lippen gebracht, als Manuel uns aufforderte, wir sollten im Chor rufen, was die damals geschrien haben, kreuzige ihn. Das fand ich sehr beeindruckend am Freitag. Im Gottesdienst. Wir haben es nicht übers Herz gebracht, zu schreien, Jesus soll ans Kreuz. Der passt da doch gar nicht hin ans Kreuz. Der hat nur Gutes getan, keine Sünde. Hat Jesus da keine Macht gehabt, diesem Bösen zu widerstehen? Das habe ich mich als Kind in der Sonntagsschule immer gefragt. Ich fand die schrecklich, die Geschichten. Karfreitag finde ich bis heute schrecklich. Ich kann es kaum ertragen, was sie Jesus antun. Diese Ungerechtigkeit, diese Lüge, dieser Hass, dieser Betrug, dieser Charakter von Pontius Pilatus, der dreimal sagt, ich finde keine Schuld an ihm und ihn dann doch ans Kreuz liefert. Es ist ja unerträglich. Und dann die Kreuzigung selber. Und dann dieser Judas, der die Kasse hatte, der ihn verrät. Und dann kommen sie, eine Kohorte Soldaten, 1000 römische Soldaten. Und Jesus fragt sie, wen sucht ihr? Jesus, ich bin es. Und dann fallen die um, die Männer. So eine Macht hatte Jesus. Und der Petrus dachte so, jetzt geht's los. Und er nimmt sein Schwert und haut ein Ohr ab. Und Jesus sagt, lass, das ist nicht die Macht, mit der der Tod getötet wird. Warum lässt Jesus das zu? Warum macht er nicht so, und er sagt es noch, ich könnte 12 Legionen Engel erbitten, das waren nur seine Bodyguards, also so 120.000 Engel, Heroes, hat er nicht gemacht. Warum? Die Antwort ist, und das beeindruckt mich, und damit komme ich zum Schluss langsam. Es gibt in Hebräer 2 einen Vers, der ist ein Schlüssel, Vers 14. Wie hat Jesus den Tod getötet? Weil nun die Kinder, gemeint sind die Menschen, Blutes und Fleisches teilhaftig sind, also weil sie Menschen aus Fleisch und Blut sind, wie wir alle, hat auch er, Jesus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und das ist der Unterschied zu allen anderen Religionen, zu allen Philosophien. Hier ist nicht ein Gott, der von oben herunter Ratschläge gibt. Hier ist nicht ein Gott, der sich die Hände nicht schmutzig macht. Hier ist nicht jemand, der fromme Reden schwingt, sondern hier ist einer, der selber Mensch wird, der selber Fleisch und Blut annimmt, der selber den Schmerz des Abgelehntseins ertragen muss und der selber gekreuzigt wird, ans Kreuz genagelt wird und diesen ganzen Wahnsinn am eigenen Leib erleidet. Jesus starb grausam. Er war richtig tot. Das wird beschrieben. Und dadurch hat er den Tod in seiner Wurzel, in seiner Tiefe, indem er sich damit identifiziert hat, überwunden. Jetzt hatte der Tod keine Macht mehr. Deshalb hat der Teufel bis zuletzt versucht, Jesus vor dem Tod wegzuziehen. Als er am Kreuz hing, haben sie gespottet, wenn du die Macht hast, steig doch runter, zeig doch deine Macht. Hier so ein Bodybuilder-Jesus, blonde Haare, so Bizepse. Schon einen Nagel rausgerissen, der kommt da runter. Ihr könnt mich überhaupt nicht halten. Dann hätte er die Erlösung vom Tod nicht erwirkt. Und das ist der Grund und das ist der Preis und das ist beeindruckend, dass Jesus diesen Weg gegangen ist. Und deshalb können wir nur anbeten. dadurch, und das ist Ostern, 3 Tage später, 3 quälend lange Tage, der Karsamstag ist der schlimmste für die Jünger gewesen. Ihre Hoffnung ist weg, ihre Verzweiflung übermannt sie, die Resignation, die Depression gewinnt die Macht. Und es gibt viele Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und dann kommt die Botschaft, das Grab ist leer. Wie, das Grab ist leer? Jesus ist nicht im Grab. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er ist Gottes Sohn. Er hat die Macht. Er ist auferstanden. Nein, sagt Thomas, das gibt's doch nicht. Ich glaube das erst, wenn ich ihn sehe. Und Jesus tut ihm den Gefallen. Er tritt durch die verschlossenen Türen und sagt, hier bin ich. Guckt meine Hände, meine Male, meine Wunden. Unfassbar. Jesus ist Herr. Und das war die Botschaft, die diese Menschen verändert hat, die eine neue Hoffnung, eine neue Macht in diese Welt gebracht haben. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Deshalb können Menschen, die Jesus haben, gewiss sein, in Christus haben sie das Leben. Paulus spricht hier in unserem Text, in Adam sterben alle und in Christus werden alle lebendig. Wer in Christus ist, an dem hat der Tod keine Macht. In Christus bist du, sind sie im Einflussbereich des Christus oder außerhalb? Das ist die Frage. Und dazu möchte ich einladen an Ostern. Es geht nicht um eine schöne Predigt. Es geht um die Wirklichkeit von Tod und Leben. Dass du das Leben gewinnst, wenn du in Christus bist. Wie kommst du in diesen Einflussbereich hinein, in dem du sagst, Herr, hier bin ich, nimm mich an. Ich habe nicht viel vorzubringen. Mir ist meine Schuld bewusst. Ich erkenne, du bist an meiner Stelle in den Tod gegangen, sodass der Tod keine Macht hat an mir. Ich klammer mich an dich, ich gehöre zu dir und ich bitte dich, sei du mein Herr. Dann habe ich das Leben und dann kann ich sterben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Mein letzter Punkt, allerletzter Punkt. Der Tod ist schon entmachtet, aber noch nicht vernichtet. Das ist der Schlüssel zum Verstehen, warum wir noch sterben müssen. Der Tod ist entmachtet durch die Auferstehung Jesu. Aber er ist noch nicht vernichtet. Und unser Text sagt, wenn Jesus alle Feinde unter seinen Füßen hat, dann wird auch der letzte Feind weggetan, Vers 26, der Tod. Der Tod ist nicht das Ziel, er ist der letzte Feind. Und auch wir müssen diesen Tod noch erleiden, aber er hat seine Macht verloren. Wir dürfen getröstet und ermutigt an der Hand Jesu sterben und gewiss sein, du bist das Leben. Und das lässt auch vor dem Sterben fröhlich und zuversichtlich leben. Und darum geht es heute. Hat Jesus die Macht in deinem Leben? Oder die Mächte dieser Welt, beherrschen sie dich noch? Die Sünde, die Unversöhnlichkeit, die Unreinheit, die Gier, die Krankheit. Christus ist auferstanden. Er hat die Macht. Mir ist gegeben, sagt er, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wer zu ihm gehört, der hat das Leben. Das ist Wahnsinn. Das ist herrlich, das ist gut. Auch angesichts der Krankheit, des Leides, der Schmerzen. Sie haben ihre Macht verloren. In Christus dürfen wir überwinden. In diesem Sinne wünsche ich uns allen frohe und gesegnete Ostern. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.